miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Die Idee ist eigentlich wirklich entstanden, so in der Corona-Zeit, wo man gesehen hat, dass im Prinzip so gewisse Versorgungswege langsam in die Stocken geraten und so, hat man das ziemlich die Augen geöffnet. Und das ist eigentlich die Antriebsfeder gewesen, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen etwas machen, dass wir wieder anfangen, dezentral versuchen, gewisse, ja, ich sage jetzt gewisse Prozesse in Gang zu setzen, wieder eine gewisse Wertschöpfung da in der Region haben. Und so ist das eigentlich der Mut entstanden, um das zu machen. Und per Zufall habe ich die zwei Gewächshäuser da gefunden und die Frau, eben die Frau Wild, die das gehört, die ist wirtschaftlich so am Boden gewesen und auch gesundheitlich und so. Und dann bin ich hergegangen und gesagt, look, ich kann dir helfen. Es beruht auf gegenseitiges Vertrauen. Und ja, und so ist das entstanden. Jetzt seit eigentlich anderthalb Jahren sind wir jetzt da dran und haben es schon fertig gebracht, etwa 3,5 Tonnen Gemüse produzieren.
Ich bin heute in Saas im Prättigau. Der Ort ist so klein, dass man drucken und verlangen muss, dass der Zug haltet. Man wird ihn während dieser Episode ab und zu ganz Manni Matter-like hören, wie er durchfährt. Gerade neben dem Bahngleis hat es nämlich zwei alte Gewächshäuser. Drin auf einer Leiter steht der Hans-Martin Heierling und repariert irgendetwas am Dach. Nach Saas gereist bin ich das letzte Stück mit dem Urs Beck. Und mit Ihnen beiden rede ich heute über Ihr Projekt «Sana Jardin, der gesunde Garten». Rein äußerlich betrachtet ist «Sana Jardin» ein Glashaus zum Gemüse und Kräuter zu produzieren. Doch die beiden haben Grosses vor. Sie interessieren sich für regionale Wertschöpfung und für die Kreislaufwirtschaft und wollen das auch weiter vermitteln. «Sana Jardin» soll ein Beispiel werden, das in die Schweiz, in die Politik, in die Wirtschaft und in die Bildung hineinstrahlt. Und bis auf Davos ist es nicht weit. Es soll auch Richtung WEF zum World Economic Forum leuchten. Wer sind die beiden? Der Hans-Martin Heierling ist Unternehmer mit einer Firma in Davos. Er will der erste kreislauffähige Skischuhe produzieren. Und der Urs Beck ist der Präsident vom Sinnatelier in Sargans. Er ist ein Bildungsspezialist, der das Thema Kreislaufwirtschaft in den Schulen verankern will, auf allen Stufen. Doch fangen wir nochmal von vorne an.
Wir sind hier im Gewächshaus von der ehemaligen Gärtnerei Wild in Saas im Prättigau. Das sind zwei kommerzielle Gewächshäuser gewesen in den 70er Jahren, wo eigentlich genutzt worden sind für Gartenpflanzen anzuzüchten. Das ist eigentlich das grosse Geschäft von ihnen, so Balkonpflanzen zu züchten und das da zu verkaufen. Und dann ist ja halt im Zug von der ganzen Globalisierung, ja, hat man sich natürlich müssen umsehen und es ist natürlich von der Grösse her Gewächshaus. Ist es so gewesen, dass man infrastrukturell natürlich gewisse Veränderungen hätte müssen vornehmen, die sehr viel Geld gekostet haben. Ja, und dann sind natürlich einfach den Gartenpflanzen von Holland importiert worden, zu einem Bruchteil vom Preis, was da im Prinzip Kosten gewesen sind. Und so ist dann das langsam immer mehr, ist dann das abwärts gegangen mit dem Betrieb und ist dann eigentlich für 10 Jahre, ist dann das quasi brach gelegen. Es ist nicht viel gemacht worden. Es ist ein bisschen etwas da auf dem Acker angepflanzt worden, aber sonst hat man da nicht mehr viel gemacht. Und was halt dann passiert ist, dass die ganze Infrastruktur natürlich sehr marod war. Das heisst, auch die ganzen Gläser in diesem Gewächshaus sind zum Teil eingebrochen und das hat man wieder müssen reparieren. Es ist dann auch ein Abfall erhalten worden von Saas, wo man da ja, einfach gewisse Sachen auch entsorgt hat und so.
Genau, Sie haben gesagt, sie den Grossen, haben Sie eine Art Abfallhalde vorgefunden und genau. Haben wieder auch Sachen instand setzen. Und jetzt laufen wir doch mal rundherum, weil ich sehe schon, dass es ein altes Haus ist, ein altes Glashaus ist, aber ich sehe da mal sicher Kopfsalat, das sieht genau nach Rübköl, sage ich auf Baseldeutsch, Kohlrabi aus.
Genau, richtig. Die Idee ist eigentlich wirklich entstanden, so in der Corona-Zeit, wo man gesehen hat, dass im Prinzip so gewisse Versorgungswege langsam in die Stocken geraten und so, hat man das ziemlich die Augen geöffnet. Und das ist eigentlich die Antriebsfeder gewesen, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen etwas machen, dass wir wieder anfangen, dezentral versuchen, gewisse, ja, ich sage jetzt, gewisse Prozesse in Gang zu setzen, wieder eine gewisse Wertschöpfung da in der Region haben. Und per Zufall habe ich die zwei Gewächshäuser da gefunden und die Frau, eben die Frau Wild, der das gehört, die ist wirtschaftlich so am Boden gewesen und auch gesundheitlich und so. Und dann bin ich hergegangen und gesagt, ich kann dir helfen. Es beruht einfach auf gegenseitiges Vertrauen. Und ja, und so ist das entstanden. Jetzt seit eigentlich anderthalb Jahren sind wir jetzt da dran und haben es schon fertig gebracht, etwa 3,5 Tonnen Gemüse zu produzieren.
Das ist ja wahnsinnig viel. Weil ich, wenn ich da angereist habe, habe ich gedacht, wie viele Leute kann man denn damit versorgen? Das ist ja schliesslich nur zwei Gewächshäuser. Wenn man es mal in Familien umrechnen würde, haben Sie...
Die Idee ist, dass man da nicht einen kommerziellen Betrieb kann aufbauen im herkömmlichen Sinn. Erstens ist, von der Infrastruktur her sind wir da zu klein. Zweitens ist, ich sage jetzt rein vom ganzen Preisdruck, wenn man es jetzt in der Gastronomie oder so würde absetzen, macht das überhaupt keinen Sinn. Und darum haben wir gesagt, was wir schauen, ist, dass wir auf Mitgliedschaften zählen, also das heisst quasi wie eine Genossenschaft, wo die Leute pro Jahr einen gewissen Beitrag zahlen. Und wir wollen Maximum, wenn wir 40 Mitglieder, die wir können bewirtschaften können, mehr geht einfach nicht von dieser Größe. Aber so, dass, wenn das Gemüse parat ist, dann gibt es einen Call. Und die Mitgliedschaft ist quasi ist so ein Wiederkörbchen, das jeder dann bekommen hat. Und mit dem kommt er vorbei und kann sein Körbchen wieder füllen. Und so ist dann, ich sage, der Absatz ist so geregelt in dieser Art.
Wenn wir noch mal ganz kurz ein bisschen laufen, ich sehe da einen hinten jetzt Kräuter.
Genau, das ist die Idee, ist jetzt da mit so Küchenkräutern. Meine Frau ist da viel besser als ich. Ich habe null Ahnung von Gemüse, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich da angefangen habe. Ich habe nicht einfach verschiedene Salatsorten voneinander unterscheiden, aber ich bin lernfähig und ich habe einfach, was meine Passion ist, um das zu organisieren und zu schauen, dass das zum Leben erweckt wird. Eben, nochmal zum Zurückkommen, wir haben hier Küchenkräuter, dann haben wir Salat, dann haben wir Lauch, so frühe Gemüse, wir haben jetzt hier Radiesli, dann eben Kohlrabi, die jetzt hier am Wachsen sind, Sellerie. Und Ende nächste Woche kommt ein ziemlich grosser Posten an Gemüse, der dann nachher eingesetzt wird. Oder?
Sind das nicht Rosensträuche? Oder was?
Doch, das sind die ganz alten Rosensträuche, wo wir sie lassen haben. Oder? Mhm. Das ist noch von der alten, vom alten Gewächshaus her, wie es früher war. Und das haben wir extra sein lassen. Das soll im Prinzip noch so ein bisschen
ein Omen sein. Das ist ein Bruch in die Vergangenheit.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und hinten dran haben wir dann Gurken und Tomaten und verschiedene andere, auch noch Wurzelgemüse und so. Und die Idee, also man sieht jetzt da, wo es jetzt schon angeschrieben ist, was da alles reinkommt. Jetzt sind wir auch noch dran mit der Bewässerungsanlage, mit der ganzen Lüftungsanlage. Haben Sie ja gesehen, wo ich jetzt gerade da oben am Dach war und da den Motor wieder am Reparieren bin.
Genau, Sie sind sozusagen der Mann für eh alles hier im Haus, oder? Also Sie reparieren all die Sachen. Ja. Und Sie haben vorhin noch gesagt, dass man zum Teil noch die Ersatzteile noch suchen muss, weil es sie vielleicht gar nicht mehr gibt.
Genau. Oder sonst lassen wir es selber wieder herstellen und so Sachen.
Und das heisst aber, ganz viel ist hier Handarbeit, oder? Also nicht Sprinkleranlagen und irgendwie
Technologie. Wir haben jetzt hier so kleine Bewässerungscomputer, das sind einfach so Garten. Bewässerungscomputer, die wir jetzt einmal installiert haben. Und so, dass man nicht immer gerade vor Ort sein und selber gießen, oder? Dann haben wir das Reinigungssystem eingebaut, dass das Wasser sauber ist, damit wir keine Partikel drin haben, die die Rohre verstopfen, respektive die Sprinkelanlagen, die Sachen. Und die Idee ist eigentlich, dass wir das so Stufen um Stufen weiter ausbauen. Also zuerst, dass man mal Gemüse hat und nachher dann, dass vielleicht einmal noch Heilkräuter dazukommen. Dass wir aber auch die Möglichkeit haben, dass wir das Ganze verarbeiten können. Und das ist eben auch das Tolle mit den Mitgliedern. Also die Idee ist, dass man sich austauscht, wie dort, wo wir einmal zusammengekommen sind, wo wir eigentlich angefangen haben. Da hat es Unkraut gehabt und der eine hat gesagt, ja, das kann man essen. Und dann, die meisten Leute haben das nicht gekannt. Und schlussendlich ist das in der Pfanne gelandet, zusammen mit ein bisschen mit Brennnesseln und Bärlauch, die man da hinten gefunden hat und hat ein wunderbares Menü können machen. Oder so Sachen. Der Austausch und auch, ich sage jetzt, es ist so der Austausch von Small Community und da geht es also quasi wieder wie früher in die Dorfgemeinschaften. Dann geht es darum, dass man in dem Sinn Education and Learning, also das heisst, dass man eigentlich Erziehung und Lernfaktoren reinbringt und neues Leadership. Also das sind so die Ideen, die wir eigentlich auch weiter noch ausweiten. Also dass es nicht nur rein darum geht, um Ernährung, sondern dass im Prinzip eine ganze Philosophie dahinter hat. Man sagt wieder, less is more.
Ich tue in diesem Fall gerade die Gelegenheit nutzen und unsere zweite Person hier im Gewächshaus noch vorstellen. Der Herr Beck, mit Ihnen habe ich ja schon einmal telefoniert. Und ich habe von Ihnen gehört, dass Sie so stark so den Bildungspart einbringen. Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen oder wie sind Sie zusammengekommen?
Wir haben vor einem Jahr das Sinnatelier gegründet. Und da geht es, sagen wir mal, generell darum, die Pioniere und Macher von der Zukunft zu bilden oder sich bilden lassen. Und da sind wir natürlich sehr stark fokussiert auf das Bildungsthema. Und ist es eigentlich über den Olaf Holstein gegangen, der zusammen mit dir, Hans-Martin, ja Next Generation hat gegründet. Das ist ein schweizweites Netzwerk, wo es darum geht, einfach auch zukunftsfähige Wirtschaftssysteme können zu entwickeln, wo nachher alles so Sachen wie hier in diesem Gewächshaus ermöglichen. Und so haben wir uns dann kennengelernt, also eigentlich über das Netzwerk Next Generations. Wir haben gesagt, ja, ich komme mal schauen. Und dann ich bin sofort begeistert gewesen, weil ich finde einfach, das sind so Sachen, wo man wiederbeleben kann und unglaublich viel Potenzial drin ist. Also nicht nur in einem einzelnen Gewächshaus wie hier, sondern wirklich auch schweizweit. In all diesen Gewächshäusern, die es gibt, die eigentlich ja, oft gar nicht gebraucht werden. Und so sind wir zusammengekommen und jetzt haben wir gesagt, wir bringen die beiden Bereiche, Gewächshaus, Anbau von Gemüse und all dem zusammen mit der Bildung.
Jetzt müssen wir nochmal den grösseren Kontext skizzieren. Wir sind auch hier jetzt in Saas, im Prättigau. Also das ist ein relativ kleines Örtchen. Ich komme jetzt aus Bern oder wohne dort. Ich komme aus Basel. Aber es tut mich leid, warum jetzt gerade hier im Prättigau und warum soll das Prättigau dann ein Beispiel sein für die ganze Schweiz?
Ja, eben, das ist, wie ich gesagt habe, das ist eigentlich entstanden in dieser ganzen Corona. Pandemie, da gibt es so einen Ort, wo man kann im Prinzip so etwas wieder anfangen. Und per Zufall habe ich eben das da gefunden. Das ist jetzt halt Saas im Prättigau. Und interessanterweise ist Prättigau früher von dieser Hanglage an abwärts, also wir sind da auf 980 Meter, ist eigentlich im Prinzip quasi verantwortlich für die ganze Gemüseproduktion, zusammen noch mit Filisur auf der anderen Seite. Und das ist noch spannend, dass das jetzt langsam wieder zurückkommt. Ist rein klimatisch sind das ja die einzigen Gewächshäuser im ganzen Prättigau, abgesehen jetzt von Langquart, die noch vorhanden sind. Früher jetzt Davos hat es auch noch Gewächshäuser gegeben, aber das ist alles aufgegeben worden und danach sind dann Wohnblöcke gebaut worden und. Und also, es ist ja nichts Neues, was wir da machen, aber es ist etwas, wo wir im Prinzip wieder alte Wurzeln versuchen, wieder aufzugreifen und wieder anfangen, dezentral gewisse Prozesse in den Gang zu setzen. Und das ist erst einmal ein Leuchtturmprojekt. Ich meine, mit dieser ganzen Globalisierung, die wir heutzutage haben, sehen wir ja, dass wir auf einer Seite sind wir extrem ressourcenabhängig von irgendwo, vom Planeten, oder? Und wehe, wenn jetzt irgendwas wie durch irgendwelche Umstände die ganzen, ich sage jetzt, Versorgungsketten in die Stocken geraten, da sehen wir jetzt, was passiert. Und jetzt sind wir mittendrin. Also wir sehen auch, wie die Ressourcenpreise steigen, wie die Transportpreise steigen und. Und ich glaube einfach, am Ende des Tages werden wir wieder Gewinner sein, wenn wir lokal etwas können produzieren. Also man muss im Prinzip lokalisieren. Das heisst quasi global denken, aber lokal das, was möglich ist, produzieren und wieder in den Gang setzen. Oder? Und darum ist auch die Idee, dass wir da mit dem Gewächshaus quasi auch einen Lerngarten haben. Und der Name, wo entstanden ist, ist eigentlich Sana Jardin, das heisst gesunder Garten. Und das kommt eigentlich aus einem ganz alten römischen Bewusstsein her, wo die Römer da waren. Und da hat es das sogenannte Aqua Sana gegeben, das gesunde Wasser. Und das speist übrigens da das Gewächshaus. Und darum ist das entstanden, das Sana Jardin. Und das ist ja auch die Idee, was wir gesagt haben, dass man dann im Prinzip kann mit dem Leuchtturmprojekt das quasi nachher skalieren, eben auch auf andere Regionen in der Schweiz.
Ja, wenn wir glauben, wenn man es rein geografisch anschaut, ja, warum SaaS, warum so ein, sag jetzt mal, Nebental, oder? Ich glaube, die Menschen in diesen Gebieten sind sich einfach schneller bewusst, was die Auswirkungen sind, wenn auf der Globalisierungsebene etwas passiert. Und ich glaube, die Menschen in der Stadt es braucht länger, bis das Bewusstsein durchdringt. Und es hat natürlich auch den Platz nicht in der Stadt heutzutage. Und dort ist alles durchorganisiert. Also entweder es ist da oder was machen wir denn? Und ich glaube, Menschen auf dem Land draussen sind sich einfach schnell bewusst, Moment, da passiert etwas, was haben wir für Möglichkeiten. Und der Kanton Graubünden ist nicht nur seit Corona-Zeiten eigentlich da ein bisschen auch führend. Also man hat gerade im Filisur oder auf in anderen Gebieten im Kanton Graubünden hat man schon seit Jahren wieder angefangen, die alten Herdöpfelsorten anzubauen, Gersten anbauen und so weiter. Also man ist schon sehr, jetzt viele Jahre zurück wieder auf die Idee gekommen, es ja, wäre doch wieder etwas. Oder? Es ist natürlich auch einfacher, also, wenn man so kleiner startet und dann eben so ein Leuchtturmprojekt hat, das mal so auf einen Stand bringt und man sagt, so, jetzt kann man replizieren, jetzt kann man duplizieren. Und dann kann man rausgehen und sagen, so und so haben wir es gemacht. Jetzt könnte man es eigentlich an einem anderen Ort machen. Es ist einfach auch einfacher.
Mir ist ein bisschen in einem anderen Zusammenhang in den Sinn gekommen. Ich habe eine Zeit lang im Zürcher Oberland gewohnt. Und dort hat man Textilfabriken, die dort mal eingegangen sind. Also die sind über viele Jahre so im Decline gewesen, aber in Wald hat das geheissen, im Zürcher Oberland hat es also wirklich, das ist das Manchester von der Schweiz gesehen, da hat es wirklich starke Textilindustrie gegeben. Und ich habe dann dort in einem von diesen alten Fabriksälen geschlafen am Schluss und gelebt und gekocht und so weiter. Und das hat auch ein bisschen so einen Aufbruchcharakter gehabt, als ich da gezügelt bin in das Areal. Man hat ein bisschen gespürt, das ist jetzt eine neue Nutzung. Dahinter ist auch, aber natürlich dort noch relativ stark auch so eine, ich würde mal sagen, ein Gentrifizierungscharakter gesteckt, oder? Man hat natürlich mit der anderen und Neunutzung von diesen alten Fabrikarealen auch Geld können verdienen. Und jetzt, ihren ersten Impuls da ist aber, nehme ich jetzt einmal an, weniger Geld verdienen. Also, dass sie lassen sich nicht so schnell gentrifizieren, das ist eine, sagen wir mal, eine Frage.
Das ist genau so. Also das ist, wenn ich es jetzt für wegen Geld machen würde, dann würde ich jetzt im Prinzip gerade alles niederlegen und gehen. Nein, es ist eine Passion. Und es ist, kurzum gesagt, mir geht es um Ernährungssicherheit. Das ist kurzum auf den Punkt gebracht in der momentanen Zeit. Später, glaube ich, werden wir ein Wirtschaftssystem haben, das nicht mehr linear taktet, wie es heute ist, sondern kreislauffähig, das heisst 360 Grad rundum Blick und auch ganz ein neues Bewusstsein, wo mit dem am Entstehen wird sein. Und darum habe ich gesagt, es ist ein Lerngarten. Das, was wir da haben, sind wirklich Lernprozesse, die anfangen. Und ich habe unter anderem jetzt auch zu tun am WEF und habe damit mit sehr hochgradigen Leuten zu tun, wo es Politik und Wirtschaft da sind und auch dort merkt man einfach, es ist langsam ein bisschen das Umdenken am stattfinden. Nur passt das nicht zusammen mit der Hochfinanz, wie es heute ist. Es funktioniert nicht mehr, es geht nicht mehr. Und das Verrückte ist, wenn man sich jetzt vorstellt, es ist so wie, wenn ein Tag vergangen ist und der neue Tag ist im Erwachen, es ist morgen um 2. Die Energie vom neuen Tag ist schon da, aber die Leute schlafen noch tief. Und so kommt es mir im Moment vor. Also wir sind noch im Prinzip sehr, sehr am Anfang von dem Ganzen. Und man merkt, dass man auf einer Seite steht man noch in dieser präsenten Welt, wie sie heute ist. Und auf der anderen Seite steht man schon...
Im Supermarkt, oder?
Genau. Und auf der anderen Seite...
Und einfach nochmal weiss, wo das Gemüse herkommt.
Und? Steht man schon im Prinzip in einem neuen Entwicklungsprozess. Und darum kann man auch nicht mehr die ganze volle Energie, ich sage jetzt, auf das Alte gehen, sondern es ist quasi ein Spagat, der jetzt stattfindet. Und irgendwann muss man sich entscheiden, dass man auf die andere Seite geht. Und das ist eigentlich das, was da entsteht. Das ist jetzt einfach mal kurz einmal so bildlich beschrieben, warum dass man das macht, was die Idee dahinter ist, dass auch ganz neue Lernprozesse da in Gang gesetzt werden, jetzt durch Herrn Beck zum Beispiel, oder? Dass man da auch als Versuch Leute hernimmt aus Politik und Wirtschaft und denen nochmal einfach ein ganz neues Bild aufzeigt, wie es eben auch könnte funktionieren. Nur, was ich am Anfang gesagt habe, die lineare Wirtschaft, wie sie heute ist, wird nicht mehr funktionieren. Ein Ding der Unmöglichkeit.
Nahrungssicherheit, haben Sie gesagt. Gibt es vielleicht auch noch die Nahrungsqualität, die eine ganz wichtige Rolle spielt jetzt bei diesem Projekt? Oder? Weil Sie wissen genau, wie Sie das jetzt hergestellt haben, was Sie gebraucht haben, um die Pflanzen hier im Blühen und so weiter wachsen zu bringen. Und die Leute, die sie dann noch essen, wissen auch, wo sie herkommen und wie die produziert worden sind. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich auch so ein Bereich, wo ich denke, da ist ganz viel in Bewegung. Die Leute können auch verstehen und dass zum Beispiel Fleisch nicht gerade das Tollste ist für das Klima und so weiter. Man sieht die Zusammenhänge. Aber man hat vielleicht tatsächlich zum Teil die Alternativen noch nicht alle beieinander.
Das ist jetzt, das ist am gleichen Tag haben wir das gepflanzt. Das haben wir mit Pflanzenkohle, oder, die wir selber angereichert haben. Und das ist ohne Pflanzenkohle. Seht ihr den Unterschied? Das ist unglaublich. Und das nur auf natürlicher Basis.
Also Pflanzenkohle, das ist verbrenntes Holz.
Ja, genau.
Ja, also einfach im Grunde genommen natürlichen Dünger. Lernprozess, haben Sie gesagt, Sie machen die selber, oder? Probieren etwas aus, wie Pflanzenkohle zum Beispiel. Ich habe einmal ein Projekt gemacht mit jemandem, der Biopellets, also Maschinen gemacht hat, um Biopellets herzustellen. Biopellets, wenn man die verbrennt, gibt eben Pflanzenkohle, die man dann gerade wieder als Dünger brauchen kann. Also Biomasse hat man einfach pelletiert. Das Problem war, man hätte das dort nicht gut verkaufen, weil es verboten war, Abfall zu verbrennen. Und man hätte spezielle Filter dafür haben müssen. Und da hätte man eigentlich die Öfen gerade noch ausrüsten mit Feinstaubfiltern. Und das war dann die Schwierigkeit, aus dem wirklich ein tolles, auch ein kreislauffähiges Produkt zu machen. Oder? Aber es gibt manchmal auch Hürden, oder? Jetzt rein rechtliche, verordnungsmäßige Hürden, die dann schwierig machen, gewisse Projekte umzusetzen. Es kann einfach wirklich ganz blöd kommen. Und dann muss man einfach sozusagen viel Energie und Beharrungsvermögen haben und einfach dranbleiben und weitermachen.
Ja, und vor allem am Anfang so mit Politik mit an Bord zu nehmen, oder? Und auch, ich sage jetzt, mit der Regionalentwicklung, wo ich sehr eine gute Zusammenarbeit habe. Dass man die schon sensibilisiert auf das Thema und dass sie im Prinzip einem den Rücken stärken und nicht im Prinzip Gegenwind aufbauen. Oder? Dann hat man im Prinzip viel weniger Hürden, die man da nehmen muss und auch viel mehr Verständnis, oder, solche Prozesse nachher voranzubringen. Ne?
Das ist spannend. Also im Grunde genommen, haben Sie ja schon gesagt, vorher, findet auf ganz vielen Ebenen Lernprozess statt, in der Politik, in der Wirtschaft, bei der Bevölkerung, bei denen, die jetzt konkret da wirklich auch Abonnenten sind. Aber Sie machen darüber raus, glaube ich, in dieser Bildungsarbeit in Berufsschulen.
Wir haben unser Bildungsprogramm, geht in Zukunft über alle Ebenen. Also es fängt bei 5 Jahren, geht über Kindergarten, Schule, nachher Berufsbildung, bis in die Erwachsenenbildung, wir sehen einfach, dass das sehr wichtig ist, also dass Bildung selber überhaupt erst dazu führt, dass Menschen bewusst sein, sich entwickeln, um was geht es, was sind Themen und wie funktioniert das Ganze. Ich meine, wer weiss heute noch, wie Natur funktioniert? Oder wer hat das Handbuch über seinen eigenen Körper gelesen? Also wir haben eine unglaubliche Maschine da, oder, als Mensch, der unglaubliche Sachen machen kann. Aber wer weiß, wie das Ganze funktioniert und wer weiß, wie man das unterhaltet. Also, und da gehen wir nachher wieder ins Thema Nahrung und Nahrungsqualität. Oder, kann man schon sagen, an der Oberfläche haben wir unglaubliche Trends, die jetzt so die Supermärkte aufspringen. Bio-Gemüse da, vegane Sachen und. Es kommen immer mehr Produkte drauf. Und dort muss man sich dann aber auch wieder die Frage stellen von der Bildungsseite her und natürlich auch von der wissenschaftlichen Seite her, wie sieht es denn unterhalb von der Oberfläche aus? Und da haben wir natürlich zum Beispiel, was die Qualität von der Erde angeht, global ein brutales Problem. Die Qualität von der Erde, was Nährstoffe angeht und so weiter, ist immer noch massiv am Zurückgehen. Was wir brauchen heute, eine x-fache Menge an Rüebli, wo wir eigentlich müssten essen, um die gleichen Nährstoffe in den Körper rüberzukommen, wie das vor Jahrzehnten der Fall war. Und das sind dann natürlich so Sachen, die auch müssen an die Oberfläche kommen und sagen, es ist nicht nur das Biogemüse, sondern es ist auch die Qualität der Erde. Und die Qualität der Erde führt dazu, dass die Qualität des Gemüses und der Früchte wieder zunehmen kann. Also das sind ganz viele Prozesse. Und wenn wir es wieder zurücknehmen auf das Wirtschaftliche, dann ist natürlich das, was wir hier machen, einfach eine Zukunftsinvestition. Und wenn man da, oder wenn man den Begriff Wirtschaft vom ursprünglichen her anschaut, von den alten Griechen her, ja, dann heisst das Haushalten. Und Haushalten heisst nichts anderes, mit dem können wir schlagen, was uns der Planet zur Verfügung stellt. Und das müssen wir auch wieder lernen. Und für das braucht es Bildung, tiefgreifende Bildung über alle Ebenen. Und da hilft es natürlich, wenn wir das nachher schlussendlich so hier mit der Praxis ganz visuell können verbinden.
Ich möchte mal ganz kurz Advocatus Diaboli spielen. Wir haben natürlich auch eine ganz grosse Menge von Menschen und eine immer noch wachsende Gruppe von Menschen auf diesem Planeten, die ernährt werden müssen. Und sie können im Moment eine bestimmte Anzahl ernähren mit ihrem Gewächshaus. Ist das nicht noch eine grosse Diskrepanz? Und wie schafft man das? Ich denke jetzt zum Beispiel an ein Land wie Indien, wo wirklich immer noch am Wachsen ist, bevölkerungsmässig.
Willst du? Oder soll ich?
Ja, ich kann vielleicht etwas dazu schlagen, schnell, weil ich gerade auch ein bisschen in diesem Thema jetzt bedrängt war. Es gibt ja von der UNO aus gibt's ja die Sonderberichterstatter über das Thema Hunger. Und dort hat man ganz klar festgestellt, dass wir mit der derzeitigen globalen Leistungsfähigkeit gut 12 Milliarden Menschen kann ernähren. Und das Thema oder das Problem ist nicht, dass es zu wenig Essen gibt. Das Problem ist der Zugang zu der Nahrung über Kosten fallen, im Prinzip. Also viele Menschen können sich das Essen nicht leisten. Und das hat natürlich verschiedenste Gründe. Also da reden wir von Spekulationen von Nahrungsmitteln, die Preise in die Höhe treiben. Wir reden von Lieferketten, die nicht vorhanden sind, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Also das sind markante Gründe. Aber rein von der Produktionsfähigkeit her ist genug Potenzial da, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Und wenn man nachher so etwas kann, an einen Punkt bringen kann, wo man sagt, so jetzt kann man es replizieren, und die Leute sehen, wow, das hat unglaublichen Wert. Regional und irgendwo als Netzwerk auch. Also man muss sich das mal vorstellen. So etwas tut sich replizieren und nachher vernetzen. Mit den Technologien, die wir heute zur Verfügung haben. Was da für neue Möglichkeiten entstehen, für Menschen auch wieder zu partizipieren in diesem ganzen Prozess.
Ich sage nur ganz schnell etwas dagegen. Und dann noch, aber ich weiss, der Herr Heierling hat gerade sicher etwas noch zu sagen. Im Moment ist das Argument von der intensiven Landwirtschaft, wir machen das, damit wir überhaupt genügend Lebensmittel herstellen können. Und was dann dabei passiert, ist, dass tatsächlich die Böden ausgelaugt werden. Also, dass zunehmend unsere Böden kaputt gehen. Also, man müsste sogenannt regenerativ arbeiten. Aber ist das möglich, oder? Bei dieser Menge von Leuten?
Ja, es ist auch hier eigentlich relativ einfach. Also Coop und Migros sagen ja von sich selber, sie haben 33% Ausschuss bei den Nahrungsmitteln, also sie haben Abfall. 33%, wenn wir 33% effektiv könnte in der ganzen Kette so verwenden, wäre schon einiges da. Zweite Zahl, zwischen 70% und 80% der Landwirtschaftsfläche wird benutzt, um Tierfutter herzustellen. Also ich glaube, da muss man nicht mehr dazu sagen, wie man es könnte kehren. Jetzt muss man einfach hingehen und sagen, okay, jetzt nehmen wir einen Teil von dieser Fläche, wo ja eh schon ein Thema ist, also ja, Rinderhaltung und so weiter, oder Fleischproduktion, wo eh schon ein Thema ist, sagen wir, wir haben so eine grosse Menge vom Land nur für Tierfutterproduktion verwendet, nehmen wir doch ein Stück da und dann tun wir die anderen Probleme, die auf wirtschaftlicher Basis sind, noch angehen, dann ist das Problem eigentlich vom Tisch und das ist auch ganz klar die Haltung von der UNO.
Der Herr Heierling ist in den Startlöcher und hat schon ein Skizze
gemacht. Ich denke, es braucht einen riesen Bewusstseinsschritt für unsere Menschheit. Es ist alles schön und gut. Es gibt so viele verschiedene Institutionen auf diesem Planeten. Es gibt, ich kenne Ellen MacArthur Stiftung, ich kenne TEDx, ich kenne wirklich einen Haufen grosse Organisationen. Aber niemand bringt etwas zum Fliegen. Es sind immer schöne Worte und Papiere, die da ausgearbeitet werden und dies und jenes. Aber die kritische Masse erreicht man nicht. Aber wenn man sich vorstellt, dass im Prinzip letztes Jahr die anthropogene Masse, die auf dem Planet produziert worden ist, grösser ist als die biologisch angebaute Masse, dann muss man sich langsam fragen für unser ganzes Wirtschaftssystem. Und was im Moment passiert, ist eigentlich nichts anderes als...
Entschuldigung, heisst das, dass es mehr Menschen hat auf dem Planet als...
Nein, künstlich erzeugte Masse.
Ah, künstlich
also das
erzeugte
heisst,
Masse.
Okay. Das heisst im Prinzip technische Kreisläufe anstelle von biologischen Kreisläufen.
Ja.
Und der ist zuerst einmal grösser, der technische Kreislauf gegenüber dem biologischen Kreislauf. Und das sagt viel. Und das andere ist, dass einfach die Ressourcen im Moment noch viel zu billig sind, solange wir noch Geld haben. Und im heutigen Wirtschaftssystem wird einfach vielmal einfach ein grünes Mäntel drüber gestülpt, oder? Aber linear nachher weitergefahren. Das heisst, dass man im Prinzip einfach eine Produktions A hat und einen Abnehmer C zum Beispiel. Und zwischen ihnen ist ein Handel, oder? Und solange wir im Prinzip so an das ganze Wirtschaftssystem gekettet sind, wird das nicht funktionieren. Es geht nicht. Weil das auf so, im Prinzip auf so gewinnmaximierende Basis aufgebaut ist. Das heisst, wenn wir jetzt sie, er, ich nur noch die Hälfte würden konsumieren pro Jahr, und das würden alle machen, dann bricht das ganze Wirtschaftssystem zusammen. Es geht gar nicht mehr. Darum sage ich, es braucht ein ganz neues Bewusstsein. Und es braucht auch, ich sage jetzt so, ein Globalrat, wo ganz anders funktioniert. Weil was bringt es, wenn man heutzutage zum Beispiel eine Community hat, ich sage jetzt, etwa, eine gute Community ist etwa 150 Leute, die zusammenleben. Die könnten autark sein, die könnten im Prinzip ihre eigene Energie produzieren mit Solarenergie, was auch immer heute vorhanden ist. Sie könnten ihre eigenen Lebensmittel produzieren. Es macht ja keinen Sinn, dass jeder im Prinzip seine eigene Autofabrik hat oder was auch immer, sondern das sind Prozesse, die dann in Gang gesetzt werden, die eben dann global angeschaut werden müssen. Aber ich sage jetzt so stumpfsinnige Arbeiten an einem Förderband, die eigentlich könnten automatisiert werden, die soll man automatisieren. Und den Mensch als Mensch wieder in dem Sinne im Vordergrund stellen und den, dass sich der Mensch entwickeln kann als Mensch. Oder? Und nicht im materiellen Sinn. Und ich glaube, wenn das Bewusstsein stattfindet, dann kann man im Prinzip so Tetra-Cluster-mässig kann man das aufbauen. Da hat man im Prinzip eine Small Community, die ist wieder vernetzt mit der anderen, wie du gesagt hast. Es muss im Prinzip quasi wie eine Dachstruktur sein, aber nicht Command and Control, wie es heute ist, sondern dass es eigentlich mehr eine begleitende Funktion hat, also so ein sogenannter Weltrat. Ich sage jetzt so ein Rat der Weisen in dem Sinn. Und nur so, weil es bringt nichts, wenn jetzt eine kleine Community wie jetzt da in Frieden und Harmonie lebt und vielleicht ein paar Kilometer weg ist eine Community, die sich aufs Dach gibt, oder? Und einfach in Unfrieden lebt und Hass und dies und jenes. Darum es muss ein ganz anderes Bewusstsein stattfinden. Und ich meine, jede kleinste Eiche ist einmal ein kleines Saatkorn gewesen. Und genau so sehe ich jetzt eigentlich das Anne Jardin, dass wir da eine Möglichkeit haben, etwas Neues können daraus wachsen zu lassen. Wir werden auch Leute vom WEF werden wir da herbringen. Einfach mal, um mal in die Erde reinlangen, um wieder mal die Erde zu spüren, was das überhaupt heisst. Solche Sachen. Und das finde ich mega spannend, dass wir so quasi aus dem Lerngarten raus können, nachher einen Prozess entstehen, wo dann nachher können skaliert werden und weiterentwickelt werden im Einzelnen und nach Hause getragen werden.
Ich merke, dass ganz viel Resignation und sehr viel Frustration rum ist, weil Sachen sich sehr langsam vorwärts bewegen und verändern. Und jetzt gerade im Moment jetzt geopolitisch auch der Teufel los ist, oder? Also drüber kann sie eigentlich fast nicht kommen. Und also, dass es auch wirklich gefährlich kann werden, oder? Und Leute, das mit der Lieferkette ganz sicher jetzt endgültig bewusst wird, wie kompliziert das ist, wenn man abhängig ist von globalen Lieferketten. Gibt es noch so Gefahr, dass es kippt, und dann gibt es dafür protektionistische Bewegungen in den Ländern, und man kapselt sich ab und schaut einfach, dass man wieder für sich selber und für seine eigene Nation funktioniert. Das ist dann wieder ein anderer Trend, so ein Antiglobalisierungstrend. Hier gibt es, wenn ich Ihnen so zuhöre, eigentlich nicht mehr unbedingt die Polarisierung, die es jetzt hat, der Kampf zwischen Alt und Neu, oder? Aber trotzdem sind wir jetzt gerade mitten in einem Battlefield, oder? Was machen wir jetzt? Mitten in einer Kampfzone.
Schauen, dass wir die innere Stärke behalten und Positivität entwickeln und die richtigen Leute um sich herum bringt, um diesen Prozess weiter vorangehen. Ich sage, die nächsten zwei Jahre werden wir in so etwas von einem Sturm hineinkommen, den die Menschheit seit Jahrtausenden nicht mehr erlebt hat. Und da müssen wir uns einfach in dem Sinn wappnen, vorbereiten, schauen, dass wir das Schiff gut verteut haben im Hafen, sodass es nicht alles wegblasst, oder? Und nach dem Sturm, dass man dann die richtigen Leute wieder findet und mit denen dann die Prozesse in Gang setzen kann. Im Moment geht es eigentlich nur darum, die richtigen Leute zusammenzubringen, oder? Sich vorzubereiten und in Stellung zu bringen in dem Sinn und einfach warten, bis der Sturm vorbei ist.
Sie können aktiv nichts machen gegen den Sturm?
Gegen den Sturm können wir nichts machen. Ich glaube nicht. Das sind andere Kräfte, die da wirken.
Der einzelne Mensch kann ja für sich eine Entscheidung treffen. Der einzelne Mensch kann sagen, was mache ich jetzt mit dem? Dass ich nicht beeinflussen kann, wie der das sieht oder wie der Hans-Martin das sieht oder alle anderen Menschen das sieht, das ist klar. Das geht nicht. Aber ich kann für mich entscheiden, wie ich anstehen mit dem Ganzen. Und so kann es jeden anderen Mensch auch. Und da sehe ich schon einfach auch die Menschen, die die Möglichkeit haben, der Mitte zu bleiben. Also sich auch nicht polarisieren lassen. Und auch sagen, ich muss mich weder der einen noch der anderen Seite zuwenden. Sondern ich bleibe in meiner Mitte. Ich bleibe in der Mitte vom Leben. Dort, wo das Leben wirklich eben eigentlich auch stattfindet. Dort sieht man auch, dass die Menschen viel mehr in der Ruhe sind. Viel mehr in der Weitsicht sein, viel mehr auch die Punkte untereinander verbinden und dann sehen, okay, das geht im Moment ab, das passiert im Moment, was kann ich als Mensch dazu beitragen? Da geht es von mir aus gesehen nicht mehr um Revolution, sondern um Evolution.
Richtig.
Innovation.
Ja, das kommt
nachher. Das ist
nachher,
mein Lieblingswort.
Das kommt nachher mit der Evolution kommt wieder Innovation. Innovation kann aber auch nur stattfinden, wenn Bildung so stattfindet, dass immer Innovation Platz hat. Das heisst, Kreativität Platz hat. Und darum ist es ja beim Sinn natürlich nachher auch so, dass wir sagen, Pionieren und Macher für die Zukunft. Weil das eben Evolution, Innovation, Kreativität führt nachher dorthin, dass wir wirklich etwas Neues können gestalten. Und ich glaube, das ist schon... Es ist doch wunderbar, oder? Also, ihr habt vorher gesagt, ja, viele sind frustriert. Ich finde es mega cool, wenn man da reinschaut und kann sagen, was da alles möglich ist.
In Zukunft schauen, was sehen Sie für Sana Jardin? Was wird aus dem, was soll es werden? Was ist das Bild, das Sie haben von dir?
Ein blühender Garten mit sehr viel Herzlichkeit und Liebe, dass man zusammen etwas machen
kann. Ja, und für uns von der Bildungsseite her oder für die Zukunft, Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, ganz klar, oder, dass man auch Zukunft ist für uns, dass man so Plätze hat, aber auch Bildungsgebäude hat, die so Plätze eben gerade schon rund um sie, wo man aktiv nachher so arbeiten kann. Das ist für uns ein Bestandteil von der Bildung von der Zukunft.
Super, und es ist gerade noch das Bähnchen durchgefahren.
Genau.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Hans-Martin Heierling und dem Urs Beck recht herzlich für ihre Zeit und wünsche beiden viel Erfolg. Und zum Schluss noch das. Ich bin schon ein paar froh, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Podcast weiterempfehlen würdet. Alle, die wollen, können Natur und Stadt auf Apple und Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu findet man in meinen Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.